Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan-Podcast. Heute mit der Review des Drafts unserer Detroit Lions. Das mache ich nicht alleine. An meiner Seite stehen wieder die zwei Jungs mit dem gefährlichen Halbwissen, genauso wie ich. Zum einen ist das der Christian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und auf der anderen Seite der Yeti aus der Schneeeifel, der gute Moritz.
Taschen.
Ja, ihr zwei. Der Draft ist vorbei. Wir hatten schon mal über den First-Round-Pick Blake Miller gesprochen. Jetzt wissen wir aber auch alle anderen Spieler, die Lions so gedraftet haben. Und ja, ich würde mal gerne so von euch wissen, wie zufrieden seid ihr mit dem Draft? Gab es für euch irgendwelche Auffälligkeiten? Was war anders vielleicht zu vorherigen Drafts? Wie habt ihr den Draft an sich empfunden? Vielleicht startest du gerade, Christian.
Also alles in allem bin ich zufrieden mit dem Draft, so wie er gelaufen ist. Kleine Uptrades um ein paar Positionen, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Vielleicht auch in der Draft-Klasse, die generell halt eher als sehr durchschnittlich von den Experten macht es dann auch nicht wirklich was aus, wenn hinten raus irgendwelche Drafts genutzt werden, um in den früheren Runden beziehungsweise halt in der zweiten Runde ein paar Plätze nach vorne zu gehen, um sich da halt dann die entsprechenden Spieler oder den Spieler, den man halt auch möchte, zu picken. Wurden die Positionen gerade in den ersten zwei Runden genommen und bedient, die halt eigentlich jeder auf dem Zettel hatte mit Offensive Tackle und Edge. Von daher solider Draft, dem ich am Ende des Tages einen gut geben. War nichts Tolles nach oben, es war nichts Schlimmes nach unten dabei. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Moritz, wie siehst du? Gut? Sehr gut oder doch eher befriedigend?
Also ich bin im Allgemeinen sehr, sehr froh, dass der Draft vorbei ist. Es endet der Spekulatius und die harten Fakten fangen zum Glück bald wieder an. Ich bin mit dem Draft ein, dass wir keine massiven Überraschungen Trades, die jetzt irgendwie übermäßig teuer sind. Wobei, ich glaube, da gibt es wiederum einen gewissen Herrn F., der sich darüber beschweren würde, dass wir überhaupt was gemacht haben.
Dass wir überhaupt gedraftet haben.
Ja, genau. Ne? Nee, die Lions kriegen ein F, weil sie überhaupt gar versucht haben zu atmen. Das ist ein absoluter Reach, in der Position atmen zu wollen. Und von den Picks her eigentlich nicht wirklich was Überraschendes. Das ist in der Theorie ja sogar so gefallen, wie wir es schon mal in der Vorbesprechung gesagt haben. Ne? Wir waren uns ja mehr oder minder einig, dass wir in irgendeiner Form und Weise Offensive Line in den ersten zwei Picks gehen. Und wenn das erste Offensive Line ist, dass das nächste Edge ist oder andersherum. Ja, und so ist es hier eigentlich auch eingetroffen. Ne? Und dass wir dann ab dem dritten Pick, gut, der ist natürlich ein bisschen später gewesen, als wir es hätten haben müssen. Mit dem Backfield beziehungsweise mit dem Centerfield von der Defense anfangen beziehungsweise weitergehen, sprich Steinberger Cornerback in dem Fall. Die Picks für mich zumindest mal nicht. Der Einzige, der so vielleicht ein kleines bisschen rausfällt, ist der Wide Receiver Kendrick Law. Aber in der fünften Runde, mit dem, was man jetzt bereits über ihn gelesen hat, ist auch schon klar, dass genau das eingetroffen ist, was wir, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt hatten. Das ist, dass wir ab der dritten Runde ungefähr anfangen werden, unser Special Teams aufzubessern. Und mit dem Law als, ich meine, war ein sehr speedy Receiver, wäre damit halt auch speziell für Punt Returns und so weiter gedacht. Wird dann wahrscheinlich ein passender Ersatz für Khalif Raymond.
Kommen wir gleich auf jeden Fall noch dazu. Aber
ich bin zufrieden, um eine lange Rede kurz auszusagen.
Okay. Nee, aber was nicht, weil du sagst, ja, das war nicht überraschend, weil wir dachten, ja, da kommt ein Offensive Tackle, dann kommt ein Edge, dann gehen wir vielleicht auf Linebacker. Ich fand es überraschend, dass es keine Überraschung gab. Weil von den letzten Drafts von Brett Holmes sind wir ja irgendwo gewohnt. Best Player Available. Jetzt mal nicht unbedingt auf die Needs aber das war für mich ein Draft, der komplett so, wir haben Offensive Tackle geholt, Edge, die zwei wichtigen Positionen, wo wir gesagt haben, abgearbeitet, oh, Linebacker sind wir dünn, was holen wir? Linebacker, dann haben wir gesagt, okay, Backfield, Corner, also es war so wirklich, die ersten drei oder die ersten vier Picks waren komplett nach Need. Das haben wir, glaube ich, so noch nie gesehen. Wir waren oftmals in den Drafts, wo wir gesagt haben, oh, das überrascht mich jetzt, weil eigentlich hätten wir doch eher diese, das, jenes.
War es wirklich ein Draft nach Needs? Oder war es, im Vergleich zu den Vorjahren? In den Vorjahren haben wir ja eigentlich auch nach einem gewissen Need gedraftet. Ich tue mich ja so ein bisschen schwer zu sagen, dass das jetzt ein ausschließlicher Draft von Needs war. Ich glaube eher, dass die öffentliche Meinung über unsere Needs mehr an dem herangelegen ist, was Brett Holmes als Needs bei unserem Team sieht, als wie es in den Vorjahren gewesen ist. Vorjahren hat das Team seinen Bedarf in eine etwas andere Richtung gesehen, als es die Öffentlichkeit dargestellt hat. Und ich meine, wie kommen wir auf unsere Draft-Needs, indem wir entweder das Team gucken und wissen, wo die ganzen Fehler drin sind, oder indem wir uns auf ein Consensus Big Board und so weiter ich glaube, wenn wir wüssten, was in Brett Holmes kommt, würden wir auch sagen, dass die letzten Jahre auch ein Draft nach Need gewesen, auch wenn er das im Leben nie zugeben würde. Ja, ich weiß nicht, ich tue mich damit schwierig, das zu sagen. Ich glaube nur, dass die öffentliche Meinung und das Consensus Board der Lions näher aneinander gelegen haben, als es in den Vorjahren war. Da würde ich d'accord mitgehen, aber es ist nicht unbedingt ein Draft, das ist vorher nicht nach Needs gewesen.
Nee, ich würde es, wenn ich so ein bisschen einordnen würde, bin ich schon bei dir, aber bis, 2023, / vielleicht auch noch 2024, hatten wir halt auch noch entsprechende Lücken im Roster, die entsprechend bedient werden mussten. 23 dann auch noch zwei First-Round-Picks erstmal verrissen worden. Im Nachhinein als doch extrem gute Picks. 24 mit zwei Cornerbacks oder zwei DBs in den ersten beiden Runden war halt unser größter Need. Und letztes Jahr hatten wir faktisch den Draft, wo wir quasi draften konnten, was wir wollten, weil eigentlich jetzt nirgendwo so dieses, große Need da. Wir sind eigentlich überall relativ gut aufgestellt und jetzt schauen wir halt mal, was wir brauchen. Was so auf dem Board irgendwie rumeiert, und mit Tyreek Williams war es dann halt schon überraschend, dass man Defensive Tackle in der ersten Runde nimmt und mit Rattledge irgendwie als in der zweiten Runde Guard. War jetzt weniger überraschend in meinen Augen, weil man da schon gesehen hat, da ist einfach Bedarf auch für die nächsten Jahre. Dieses Jahr war es eher wieder so, dass eigentlich Tackle und Edge irgendwo Positionen waren, die doch irgendwo Bedarf da. Und, es waren höchstens ja auch die Klassen, die jetzt gerade in der ersten, zweiten Runde auch, und von daher war es dann höchstwahrscheinlich so, dass das mit so die Best Player zu der Zeit waren, die genommen werden konnten, die dann zufälligerweise auch noch genau da reingepasst haben, wo sie halt gebraucht haben.
Ich glaube, der große Unterschied zu den letzten Jahren mit dem diesjährigen Draft, das würde ich auch so mitgehen, ne, rein von der Äußerung, war keiner unserer frühen Picks, also den ersten 120 Picks, war jetzt irgendwie so eine Form vom Head-Scratcher. Weil wir hatten es die letzten Jahre immer mal wieder so durch, dass wir so in den ersten 100, 120 Picks einen Spieler genommen haben, wo man sich so ein bisschen gefragt hat, okay, wo kommt denn der jetzt her und warum und wieso, weshalb, ne? Hatte ich einen Spieler vertauscht gehabt, da hatten wir über Giovanni Manu gesprochen, den meinte ich aber nicht. Jetzt entfällt mir gerade wieder sein Name. Wir haben, glaube ich, in 23 hatten wir doch auch den einen Spieler gedraftet, der eigentlich erst dritte, vierte Runde angesiedelt gewesen ist.
Welcher Draft? Meinst du 23 oder?
Nee, 23 haben wir in der zweiten Runde,
Da war Sam LaPorta, Brian Branch.
Sam LaPorta genommen.
Und dann
hinterher Hendon Hooker in der dritten Runde. Und das also war sicherlich halt einfach die Idee, zu schauen, ob da auf Quarterback irgendwas geht.
Lass mich gerade den Gedanken zu Ende. Wir hatten immer mal wieder so kleinere Scratcher mit drin. Der Spieler, den ich meine, das ist der mit seiner Mutter beim Abendessen gewesen ist und dann plötzlich runter in sein Zimmer gerannt ist, weil er dann den Anruf bekommen hat und total überraschterweise getraft worden.
Das war Tyleek Williams letztes Jahr.
Nein, das war nicht Tyleek Williams. Nein. Das war relativ sicher. Dann bist du relativ sicherlich falsch. Ich meine nämlich einen anderen Spieler. mittlerweile nicht mehr auf dem Roster. Es ist auch gerade scheißegal. Genau so ein Spieler. Ähnlich wie es mit Josh Pascal im ersten Jahr gewesen. Wir hatten in jedem Draft so einen ganz kleinen Headscratcher, so in diesem Bereich von den ersten 100, 120 Stück. Und ich bin der Meinung, in diesem Jahr haben zumindest, was das angeht, jetzt keine gehabt, wo großwellig ein großes Problem mit. Ich gucke jetzt nach dem Namen von dem Spieler.
Meinst du an so Recave? 2021, aber kein zweiten. Egal. Ich mache einfach mal weiter, während du suchst. Genau. Also das fand ich klar, das habe ich auch gesehen. Diese Head Scratcher, also diese drei Drittround-Picks, die wir auch letztes Jahr dann eingesetzt haben für come on. Bitte, David. Namensgedächtnis anlegen, das wäre super. Wide Receiver, Isaac Tesla. So, Isaac Tesla, das war ja auch so ein Head Scratcher. Aber ja, du hast was gefunden, Moritz. Wer war es?
20. Mit dem 33. Pick, das war Pick Nummer 96, Defensive Tackle Broderick Martin.
Ah, das war auch stimmt, Broderick Martin. Ja.
Ja.
Ja, das eine war hinten Hooker und das andere Broderick Martin.
Hört doch mal auf den dicken Mann, wenn es um dicke Leute geht.
Ja.
Ja, ich wusste, wen du meinst, ich bin nur auch nicht auf den Namen gekommen. Ich bin mir trotzdem sicher, mit der anderen. Ich werde es recherchieren.
Machen Sie das. Aber wie war das noch? Du bist ja ziemlich sicher, ne?
So sicher, wie du dir sicher bist, dass ich mich nicht recht habe.
Ja, kurzer Flashback zum 23er Draft. Der war nämlich komplett gecuttet in der Mitte. Die ersten vier Picks, mittlerweile alles Leistungsträger. Die letzten vier Picks spielen keine Rolle mehr. Vielleicht noch am meisten noch vielleicht Kobe Sorstel, aber Hendon Hooker, Broderick Martin, Kobe Sorstel und Antoine Green, nichts. Und da waren auch zwei Drittrunden-Picks dabei. Das muss man mal dazu sagen. Davor natürlich Gibbs, Campbell, LaPorta, Branch. Müssen wir nicht drüber reden. Ne? Aber das war ja damals schon ein interessanter Draft. Hooker habe ich gefeiert damals. Ich fand Sorstel, wo war er nochmal? St. John and Mary's oder so, wo er herkam, hatte ich eigentlich auch gefeiert. Aber ja, sind nicht mehr da oder beziehungsweise spielen keine große Rolle mehr. Zu den Prospects dann für dieses Jahr. Starten wir von oben nach unten. Und, da kommen wir natürlich erstmal nochmal zu Blake Miller, über den wir schon gesprochen haben. Was jetzt, finde ich, allerdings ziemlich interessant war, dass jetzt rausgekommen ist, dass die beiden Tackles, die jetzt auch, beziehungsweise einer ging vorher ja weg, Francis Mauga, und einer dann später, nämlich Monroe Freeling, Caden Proctor ging auch noch vorher, und jetzt kam raus, dass Francis Mauga und Fanu auch, ja, aber Fanu ist okay.
Drei gingen vorher.
Ja, ne, aber dass diese beiden wohl auf Guard werden und erstmal vielleicht, ich glaube, bei Maroga sagt man so ein bisschen hybridmäßig eingesetzt werden sollen oder beides, aber die beiden Teams, die diese Prospects gedraftet haben, sagen, okay, die werden bei uns erstmal Guard sein. Und frei nach Jeremy Reisman von Pride of Detroit hat er gesagt, damit haben die Lions eigentlich den zweitbesten Tackle der Klasse gedraftet. Sollte Fano nicht auch noch auf Guard geschoben werden, weil der hat ja auch recht kurze Arme. Von da macht das nochmal diesen ganzen, den Pick auch extrem interessant, meiner Meinung nach. An meiner Einschätzung hat sich zu Blake Miller sonst nicht viel geändert. Man hat die Videos über ihn gesehen. Toller Typ, tolle Aussagen bis jetzt, Moritz. Was konntest du noch in der Zwischenzeit so ein bisschen über Blake Miller rausfinden?
Kurz zu deinem Punkt, dass die anderen Tackles auf Guard bei meiner minimalen Recherche vor dem Draft hieß es ja aber auch schon mehrfach, dass diese Option, dass die Spieler tatsächlich anstatt Tackle auf Guard mehr in der Option drin steht, als sie tatsächlich als Tackle zu starten. Also es überrascht mich zumindest nicht, dass das jetzt als Meinung raus. Und was das angeht, ist ja Blake Miller, die reine Tackle-Leistung angeht, mit einer der Wets zwischen den Spielern im Großen und Ganzen. Ich meine, gehört das zu den Spielern, die mit am meisten auf Tackle an Starts können. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher von den anderen das war. Es gibt ja einen der Tackle, die jetzt gegangen sind in der ersten Runde, die nur ein Jahr Spielerfahrung am College hat. Er hat ja, glaube ich, sogar 3 Jahre Erfahrung am College. Er ist also wesentlich mehr gerundet, ein bisschen mehr mit einem besseren Floor, wie man das so schön in der Draftsprache sagt, versehen, als es jetzt zum Beispiel die Konkurrenz. Finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass wir ihn vom Value her oder von rein von der Idee her, dass er der rundere Charakter und rundere Spieler ist, geholt haben. Das kann ich dazu sagen. Vier Sorger, ja.
Nie ein Spiel verpasst. Ja, Christian, gesagt, schon drüber gesprochen, ob seit der letzten Aufnahme so ein bisschen was Neues kam für Blake Miller, ob du noch was zu ihm Neues herausgefunden hast. Wie gesagt, er wird bei uns höchstwahrscheinlich nicht auf Guard geschoben, das können wir schon mal sagen.
Nein, er ist ich sag's jetzt mal, rein rassiger Right Tackle. Wird auch Tackle spielen. Ich meine, wir sind auf Guard in meinen Augen eigentlich ganz vernünftig aufgestellt. Ratledge hat eine sehr gute Saison gespielt als Rookie, wird in der zweiten Saison Mahagoni, ja, wird immer so ein bisschen als der mögliche Schwachpunkt, schwächste Glieder rausgedeutet, aber ich finde, im Endeffekt hat er auch letztes Jahr eigentlich seine Rookie-Saison gespielt, nachdem er im ersten Jahr verletzt oder Non-Football-Injury hatte und da halt eigentlich kaum zum Zug kam. Daher, es ist nicht so verwunderlich, wie gesagt, wenn man sich vorher so ein bisschen die Prospects angehört hat oder was dazu gesagt hatte, dass halt einige auf Guard starten werden oder vielleicht auf Tackle, aber dann auf Guard irgendwie ihre NFL-Karriere weiter verbringen werden, weil halt gewisse Trades fehlen, weil vielleicht die Fußarbeit nicht so top ist. Also am Ende bei Proctor wird man mal sehen müssen, ob er das gewichtsmäßig alles auch so geregelt bekommt, ob es dabei bleibt und. Also wie gesagt, es wurden viele als Tackle verkauft und sind am Ende eher als Guards gerankt worden. Bringt dir natürlich einen deutlich besseren Draftplatz, wenn du als Tackle in den Draft gehst. Hängt ja auch immer Kohle hin. Aber ich denke, wir haben damit alles richtig gemacht und was man jetzt so über ihn gesehen hat, auch da jemand, der nicht großspurig ist und der für mich sehr humble ist, der dann lustigerweise, wo seine Mutter ihn interviewen haben lassen, bei was sie jetzt schon aufgenommen haben, also hier Detroit Lions eigen, fand ich eine sehr nette Geschichte und wenn du ihn hörst, dann er war glücklich und zufrieden, es hat sich Ratledge bei ihm gemeldet, es hat sich Sewell bei ihm gemeldet, es war für ihn vollkommen abstrus, dass Goff ihm eine Nachricht geschickt hat, also du wirst da plötzlich in so einen Kosmos katapultiert, was du dir halt höchstwahrscheinlich vor einem halben Jahr in der Art und Weise noch nicht vorstellen konntest und auch was er halt zur Facility und so gesagt hat, ist er halt einfach komplett geflasht, was er da gesehen hat. Und ich finde, es ist ein absolut passender Typ für uns von der Art und Weise, von der Herangehensweise. Er hat 2 Trainings verpasst. Sehr.
Ja, genau. Das ist so auch so ein bisschen immer noch mein Fazit. Er ist dieser Plug-and-Play-Right-Tackle aufgrund seiner Erfahrung. Er hat da 97% all seiner Snaps. Er ist zuverlässig, 2 Trainingseinheiten irgendwie in 4 Jahren verpasst. Hoher Floor, das ist ja das, was du auch gesagt hast. Da machst du, glaube ich, nicht unbedingt was falsch. Und ja, das ist die Frage, wie wird dieses, also das Potenzial, dass es dann ein richtig gutes Tackle-Duo wird, was wir dann da später stehen, ist hoch, weil ich glaube auch, ja, wie gesagt, er ist ein Spieler, auf den du dich einfach verlassen kannst. Wo viele sagen, hey, auch von der Technik her, man sagt, okay, meinen Händen muss man ein bisschen arbeiten. Aber okay, es kommt ja keiner wirklich so aus dem College raus und ist dann das und macht keine Fehler oder hat keine irgendwelche Schwächen. Er ist einfach für mich war der safe, der sichere Pick für die Detroit Lions. Obwohl er jetzt auch gesagt hat, das war auch ganz interessant, dass es ihm unglaublich kurz vorkam, diese 4 Jahre im College, und dass er in diesen 4 Jahren auch sich extrem weitergebildet hat oder weiterentwickelt hat in seiner Rolle und dass ihn das sehr, sehr befriedigt, wenn er merkt, okay, ich werde immer besser und ich entwickle mich weiter. Wir sehen seinen Floor. Aber ich glaube, er wollte damit auch so ein bisschen sagen, ey, ich habe auch schon ein ganz, ganz geiles Ceiling und das habe ich noch lange nicht erreicht. Ich freue mich auch drauf bei den Detroit Lions. Na, ja, was willst du als Coach? Was willst du mehr hören als ein Spieler, der sagt, ey, ich freue mich drauf, ich habe Bock hier zu spielen und ich will einfach immer weiter und immer besser. Also von daher passt wie die Faust aufs Auge für uns. Meines Erachtens.
Ich meine, er wird auf dem Right Tackle auf jeden Fall gigantische Fußstapfen ausfüllen müssen.
Ja, so sehe ich das gar nicht. Also, siehst du das so? Das ist das machen wir?
Ich glaube, also Penny Sewell kannst du so oft, das ist halt meine Kernaussage. Ich sag das jetzt nicht, weil ich irgendwie eine Minderleistung von ihm erwarte. Ich sage es halt eher, man muss natürlich vorsichtig sein, er ist ein Rookie in der NFL. Die NFL spielt eine andere Geschwindigkeit als das College. 5 Jahre, Penny Sewell gewöhnt und jetzt ändert sich das auf der rechten Seite. Ich bin mal gespannt, was er da so alles anrichten. Vielleicht haben wir ja unseren zweiten Lineman, der auch Tight End spielen kann. Das wird auch noch interessant.
Ja, aber ich sehe das nicht so. Ich tritt für mich nicht in die Fußstapfen, sondern ich sehe einfach so, er wird Taylor Decker ersetzen müssen, weil das ist der Abgang und Penny Sewell wird, also die beiden müssen das irgendwie hinbekommen. Erinnern wir uns daran, als Penny Sewell als Left Tackle aus dem College kam, wurde als Right Tackle eingesetzt. Das ging auch nicht ganz so geschmeidig. Also er hatte auch seine Probleme. Ja. Das muss man aber auch sagen.
Ich sag, die viele stellen sich ja vor, was heißt viele, aber die allgemeine Annahme ist ja die, dass sich die Leute vorstellen, wenn du von links auf rechts wechselst, ist ja nur anderer Fuß, den du zuerst bewegen musst. Es gibt eine Aussage, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das gesagt hat, von einem Offensive Lineman oder ehemaligen, ich glaube, das ist nicht mehr aktiv, hat auch damals gesagt gehabt, von linken Tackle nach rechts zu wechseln, ist so, als würdest du auf einmal anfangen, mit der linken Hand deinen Hintern abzuwaschen als Rechtshänder auf der Toilette. Es ist komplett ungewöhnlich. Probiert's mal aus, setzt euch nachher auf den Klo wart und probiert mal mit der nicht dominanten Hand euch. Ist gar nicht mal so einfach und er hat auch gar nicht Unrecht. Das ist wirklich extrem schwierig. Wenn man sich, ich meine, das war in 25 oder 24 das Biopic von Taylor Decker auf dem Lions YouTube-Kanal anguckt, was er alleine für ein Training macht, um diese Bewegungsabläufe, die eigentlich komplett konternaturell für ihn sind, mitzunehmen. Ne? Es ist absoluter Wahnsinn, was er machen muss. Und er ist Left Tackle, er ist nicht Right Tackle. Ne? Okay. Das ist schon ein Wahnsinn, was da abläuft und was da alles ins Muskelgedächtnis. Deshalb, ne? Also der Wechsel links, rechts ist nicht so einfach. Penny hat jetzt den Vorteil, er hat jetzt unsere 5 Jahre auf rechts gespielt und hat er davor die ganze Zeit auf links gespielt. Also er kennt die Bewegungsabläufe, er muss nur das.
Ist wie Fahrradfahren, sagt Dan Campbell. Ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht.
Ja, wenn das Fahrrad eine F-150 ist, dann ja, dann ist es sehr einfach.
Aber mit dem Lenkrad auf der falschen Seite. Wenn du jetzt in England fahren müsstest, so ein bisschen. Sag mal, du bist jetzt 5 Jahre in England, du bist 5 Jahre lang in England, kommst hierher, hast dich dran gewöhnt und jetzt müssen wir nochmal England und jetzt muss er nochmal auf der anderen Seite fahren.
Ja, das kann man keiner sagen. Eine halbe dass Stunde du, drin. Also,
ja, da geht's mal aber du denkst trotzdem ja viel nach.
Du fährst ja, natürlich, ja, aber dafür hast du ja ein Trainingslager und dafür hast du jetzt quasi ein halbes Jahr Zeit oder 4,5 Monate, um dich daran zu gewöhnen. Und das ja vorher schon absehbar war, auch schon Pre-Draft, was Dan Campbell dazu gesagt hat, dass es höchstwahrscheinlich so sein wird, dass Penei Sewell auch auf Left Tackle wechseln kann. Und wie Moritz auch richtig sagte, diese Muscle Memory auch vorhanden ist, weil das halt schon lange auch im College so gespielt hat. Glaube ich einfach, ja, es wird eine Zeit dauern, ja auch den einen oder anderen Ball geben, beziehungsweise Spiel zu geben, wo man dann vielleicht nochmal kurz ins Nachdenken kommt. Aber alles in allem ist es, glaube ich, in dem Fall nicht so dramatisch, wie es jetzt wäre, wenn du jetzt einen komplett umschulen und also wenn du jetzt sagen würdest, wir lassen Penei auf der Seite und setzen jetzt Miller irgendwo auf die linke Seite und er muss das komplett neu lernen.
Also der wirklich gewaltige Unterschied ist ja der, Penei ist ja von der Blindside auf die Sichtseite gewechselt. Und jetzt wäre es ja, wenn wir Miller das Gleiche machen würden, nur halt eben umgedreht, dass er auf Left Tackle geht. Er müsste von jetzt auf gleich die Blindside schützen. Was du eigentlich 100% sicher haben willst. Weil wenn dein Quarterback in den Arsch geht, dann hast du ein Problem. Das hängt halt damit an, dass du die Blindside schützt. Und da gibst du die beste Protection, die du dir holen kannst. Also Blindside für die Hörer, die das vielleicht nicht kennen. Ich nehme mal aber nicht an, dass wir Hörer haben, die das nicht kennen. Haben die Seite Hörer? Vom Quarterback, die andere Seite der nicht dominanten Hand, wo der Quarterback in der Regel nicht direkt hingucken, weil aufgrund der Körperbewegung die andere Seite mehr im Sichtfeld ist als die andere. Sprich, bei einem ganz normal Rechtshänder-Quarterback, die ja in der Regel gesucht werden, ist die linke Seite die blinde Seite und die rechte Seite hat eben die er mehr sieht.
Also wäre das, die Lösung wäre eigentlich gewesen, linkshändiger Quarterback zu holen?
Ja, genau. Komm, wir holen Tour, turn the ball over.
Nee, natürlich nicht. Klar. Aber okay. Ich sehe schon, ich finde das immer so schön. Christian ist hier irgendwann mal unser Optimist geworden in der Runde, woher auch immer das kam. Irgendwas hat sich da mal gedreht bei euch beiden.
Das ist mein Naturell, hallo.
Ja.
Aber ich bin auch aber
ich sehe Sachen kritisch, ja, aber ich sehe sie nie negativ. Also negativ nur da, wo es halt angebracht ist, aber in dem Fall. Wie gesagt, hatte ich ja auch schon in unserem Quickie da am Freitagmorgen gesagt, dass ich dieses Jahr deutlich optimistischer in die Runde gehe, wie jetzt die O-Line aufgestellt ist. Vor allen Dingen haben wir jetzt eine super junge O-Line, die im besten Fall die nächsten 5 Jahre so weiterspielen kann, wie sie jetzt ist.
Außerdem bin ich nicht negativ. Ich sage halt einfach nur, es wird eine Ungewöhnungsphase für uns als Zuschauer geben. Dass man schon so eine gewisse Erwartungshaltung hat. Aber ne, sollte sich halt auch im Klaren sein, es ist halt ein Rookie. Er wird nicht direkt das erfüllen können, was wir mit drin haben, aber es wird irgendwann mal nochmal bei ihm kommen. Da bin ich positiv gestimmt. Da glaube ich dran. Bin ich zwar letztes Jahr so ein bisschen mit auf die Fresse gefallen mit der Aussage, aber wir haben immer noch einen der besten O-Line-Coaches in der ganzen NFL und das wird ihm auch sehr gut.
Ja, absolut. Glaube ich, wird das spielt ja auch wieder eine Rolle. Ich glaube, der freut sich auch schon absolut mit Balake Miller zu. Ja, du kennst die Insider werden es kennen. Aber ja, also ich glaube, jetzt haben wir eine halbe Stunde rum über Blake Miller gesprochen. Ich glaube, das zeigt einfach auch, wie sehr wir uns eigentlich auch ein bisschen drüber freuen, dass der Pick gemacht wurde. für mich war er schon vor dem Draft irgendwo der Favorit, wenn Fano nicht fällt, und es war genau auch so im Endeffekt gekommen. Freue mich einfach drauf. Ich glaube, da haben an dem Mann werden wir lange Spaß haben, und er passt auch einfach charakterlich. Wollen wir mal in die zweite Runde gehen? Blieben wir dann im schönen Staat Michigan und haben nämlich Derrick Moore Edge von den Michigan Wolverines. Auf jeden Fall, denke ich mal, die Position, die sich auch die meisten Lions-Fans gewünscht haben, dass sie als nächstes kommen. So ein bisschen haben wir ja auch gesagt, oh, könnte es eventuell ein Cornerback sein und Safety. Nein, es wurde tatsächlich der Edge, wo man sich gewünscht hat, ich hätte mir Cy Young gewünscht an der Stelle, es wurde Derrick Moore. War es für dich, Christian, überraschend, dass es Moore wurde, oder hattest du da auch jemand anderen noch am Zettel gehabt zu dem Zeitpunkt?
Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, wer halt möglich wäre, wen man da hingemockt hat oder sehen würde. Bei dir war es Young. Ich hatte Jackass, der, glaube ich, an 50 sogar, ich weiß jetzt nicht genau. Moore war wohl auch in dem Fall einfach der Spieler, den Brad Holmes haben. Wir sind 6 Plätze nach vorne gegangen, haben dafür den 128. Pick noch. Weil es halt im Nachhinein dann auch hieß, hattest du ja auch geschrieben, dass möglicherweise die Ravens dran gewesen wären. Wir wissen, dass der jetzige Head Coach von Ravens irgendwie sein Koordinator in Michigan war. Also die kannten sich halt. Also von daher gibt es da halt auch Verbindungen, und man weiß natürlich nicht, wo die überall während dem Draft ihre Antennen ausgefahren haben. Und von daher, ich glaube, dass sich die Edge-Player aus der zweiten Runde halt auch alle nichts schenken. Also der eine ist dann vielleicht mehr der Rusher, der andere ist mehr der Edge-Setter, der Pass-Defender. Ich glaube, er ist wohl ein guter Edge-Setter, aber hat halt auch wirklich seine Fähigkeiten im Rush. Ist jetzt nicht so dieser riesen Bullig für unseres. Für Edge-Spieler vielleicht nicht ganz so. Mhm. Die schweren, großen Edge-Spieler, die man vorher zum Beispiel mit Davenport oder mit Pascal, von daher hat man sich vielleicht für einen entschieden, der so einen Ticken schneller ist, hat wohl einen relativ explosiven ersten Schritt, was dann Bullrush-Fähigkeiten, kann sich die Highlights anschauen. Klar, ist immer schön anzugucken, auch mit Entwicklungspotenzial, und ich bin damit zufrieden. Also wie gesagt, das Wichtigste war die Position picken, und es war auch da wieder, auch bei der Klasse, einfach, ich glaube, es war keiner dabei, vielleicht mal abgesehen von den ersten ein, zwei, die dann gingen, die jetzt so dieses Komplettpaket Edrusher, also Pass-Rush, Edge-Setter wären. Wenn der eine konnte das besser, der andere konnte das besser, und von daher passt es.
Ja, genau. Nicht nur der DC, er kommt ja hinten noch aus Baltimore, und irgendwo war klar, oder haben die Lions wohl den Riecher gehabt, dass Baltimore auf Edge geht, und haben sie ja dann mit Cy Young, und das war da so ein bisschen wohl dann auch ausschlaggebend, dass man gesagt hat, okay, wir müssen vor Baltimore kommen, damit wir sicher sind, dass wir unseren Typ, unseren Guy da kriegen. Haben sie gemacht. Für mich vollkommen in Ordnung. Moritz, jetzt haben wir es ja schon gesagt, Derrick Moore eher so dieser Power-Rusher-Typ ist. Ich hätte den Lions ja eher so mit Cy Young diesen klassischen Run-Defender-Edge-Setter gegeben. Aber irgendwie scheint man doch gesagt haben, okay, lass uns mal vielleicht ein bisschen umdenken. Von der anderen Seite soll vielleicht auch mehr der Druck kommen. Findest du gut oder siehst es gar nicht so? Kann ja auch sein.
Ich bin sehr pessimistisch, und ja, das könnte mir irgendwann da vorwerfen. Bin sehr pessimistisch, was die D-Line angeht. Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass wir hier mit der D-Line da sein werden, wo wir hoffen, dass wir hier mit hinkommen. Ich habe aber den Eindruck, dass Moore von den, ich sag mal, vom Augencheck das liefert, was wir gebraucht haben. Das Ding ist, du brauchst, oder wir haben hier permanent danach gesucht, nach einer Möglichkeit, dass wir gegenüber von Aiden in irgendeiner Form und Weise, ob das jetzt über einen Bullrush oder beim Speedrush oder was auch immer, Rush Hour, es hat irgendwie immer was gefehlt. Wir haben das so ein bisschen mit Lücken schon, aber so richtig funktioniert hat es leider nicht. Mit Moore bekommen wir einen Edge Setter, durchaus gut gegen den Run, wo wir ja letztes Jahr definitiv mit gestruggelt haben. Rein vom Augencheck her und rein vom Bauchgefühl, von der Beobachtung, die über die letzten Jahre der Lions her, würde ich jetzt fast behaupten, dass wir versuchen, die Arbeit, die Aiden hat, nämlich mit Double Teams teilweise, Shipping und Double Teams zu erleichtern, indem wir jemanden auf so eine andere Seite setzen, der mal mindestens ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf einer konstanten Basis. Und ich glaube, das können wir mit Moore auf jeden Fall haben, in Kombination mit einem Center, also mit Nose Tackle und so weiter, in Form von Alim, der ja auch teilweise Triple Teams, je nachdem wie die Setups sind, also das kann interessant werden. Ich bin da optimistisch gestimmt, dass das Ganze auf dem Papier sieht's gut aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob das Ganze auch aufs Feld.
Ja, ich bin da extrem gespannt. Ich fänd's halt einfach geil. Das wäre einfach dieser Wunsch, dass du sagen würdest, okay, pass auf. Moore ist auf dem NFN-Level auch so da, dass er da den entsprechenden Druck erzeugen kann. Hutchinson kriegt die Doppelteams, Moore schlägt trotzdem ein und die Teams müssen sich dann überlegen, wie kriegen sie das, werden dann vielleicht irgendwann auch mal shiften und entsprechend wird Hutch entlastet. Also da wäre der Hammer.
Ich sag mal, das schlimmste Szenario, was wir haben könnten aus der Sache heraus, ist, dass wir mehr oder minder die Kombination ich und mein ADHS zerstörtes Namensgedächtnis. Er hilft mir kurz auf die Sprünge. Der Star-Pass-Rusher der Browns.
Miles Garrett,
genau, sorry.
Da geht's bei mir, egal, sorry.
Das Schlimmste, was uns passieren kann auf der Position jetzt mit dem Pick, ist, dass wir quasi eine Miles Garrett und Jadwan Clowney-Kombination haben. Ja, wir haben einen Star-Pass-Rusher und wir haben einen anderen Pass-Rusher, der vielleicht nur ein bisschen Upside in Anführungszeichen hat, der aber aufgrund dessen, dass er soweit so gut ist, von profitiert, dass der Hall of Famer auf der anderen Seite so viel Aufmerksamkeit generiert, dass er selber was produzieren kann. Das wäre jetzt, sage ich mal, das Schlimmste und das Idealste, was uns zu mir da. Am allerbesten wäre natürlich, dass die beiden so viel Druck generieren und so viel Aufmerksamkeit aufeinander ziehen, dass die O-Line gar keine Chance mehr hat. Die Vorstellung ist utopisch. Da werden wir wahrscheinlich nicht unbedingt hinkommen, aber wir sind auf jeden Fall auf dem Schritt hin, dass wir eventuell genau diese Kombination haben. Weniger Aufmerksamkeit, weil man kann Moore nicht ignorieren und dadurch geht dann auch endlich mal dieses Gesamtbild mit auf, sodass Aiden nicht nur irgendwie nochmal mit 100.000 Pressures dasteht, sondern auch einfach mal mit ein paar Sacks.
Ja, er hatte ja nur 14,5 in der letzten Saison.
Ja.
Und wird manchmal ein bisschen
verkannt.
Und klar wird er profitieren, wenn auf der anderen Seite auch jemand ist, der abgedeckt wird. Und dass dann halt nicht immer Double- oder Triple-Teams gegen ihn sind, bin ich vollkommen bei dir. Und dann ist vielleicht auch noch mehr als diese 14,5. Vor allen Dingen, glaube ich, einfach... Ja,
die 14,5 waren ja mit Abstand das meiste, was wir an Sex hatten. Das ist ja das Problem.
Ja, okay, die Moore-Moment hatte 11. Wir hatten zwei Pass-Rusher, die zweistellig... Wir waren nur sehr langsam beim Sacken. Es hat halt ewig gedauert, bis wir am Quarterback.
Danke.
Das ist das Problem.
Time to sack.
Das ist teilweise die Time to sack und da muss es halt einfach besser werden. Und sicherlich wird Moore jetzt auch erstmal in so eine Rotational-Rolle kommen. Wir haben ja auch mit Wonnum und mit, ich habe gerade geguckt, wie der andere heißt.
Derek Barnes.
Und es geht halt vor allen Dingen auch darum, dass man hat vielleicht mal so von seinen 90% plus auf dem Feld irgendwie auf nur noch 80 oder vielleicht weniger. Weil der ist halt auch nur endlich die Zeit, die er spielen kann.
Ja, ihn ein bisschen frischer zu halten, das würde mir auch gefallen. Wenn du manchmal siehst in den Spielen, der pumpt dann schon ordentlich und dann legt der Center schon wieder den und du siehst halt, die Kamera ist auf ihm und du siehst halt eigentlich, oh scheiße, ne, jetzt geht's schon weiter. Ich meine, das ist ein Arbeitstier und er wird das immer machen, aber ihn irgendwie ein bisschen frischer zu halten, das würde mir ja definitiv auch gefallen. Auf dem offiziellen Depth-Chart ist Wonnum Right Defensive End Nummer 1 und dann kommt Derek Moore. Von daher, ja, Matt Hassanin ist da Vierter. Also von daher müssen wir uns das angucken, wie sie das machen. Aber ich hoffe, wir haben dann auch nochmal ja, so ein bisschen die Durchschlagspower auch dann mal nochmal, ja, nicht unbedingt immer dann so ein Nesca-Package zu spielen oder das nur zu spielen, wenn es halt wirklich bei Dritter und Parkplatz ist. Vorher haben wir es immer irgendwie probiert. Ich glaube, diesem Team würde es unglaublich gut tun, wenn aus der Front Four genügend Druck erzeugt werden kann, ohne dass man irgendwelche komischen Blitz-Packages spielt. Wir haben es letzte Saison gesehen, Anzalone dann oftmals mit dem Mittelblitz und so. Und dann hat es nicht funktioniert und dann bist du natürlich anfällig. Wenn das funktionieren kann, ich glaube, dann haben wir auch mit unserem Backfield.
Absolut. Aber ja. Also bin ich vollkommen bei dir. Man hat es jetzt zum Beispiel halt auch bei den Seahawks gesehen, dass es geschafft haben, gerade im Super Bowl mit 4 Leuten zu kommen und dann 7 halt hinten abzu. Und dann machst du halt im Quarterback auch.
Ja, absolut. Absolut. Was wir noch bei Moore aufgefallen ist, ist der Typ, Moment, das sind meine Notizen. Genau. Es ist dieses Finishing, absolutes Finishing. Wille, die er hat, das finde ich auch etwas, was bei uns in der letzten Zeit immer so ein bisschen, wir könnten, glaube ich, wir haben drüber gesprochen, wie viel Sex die beiden Defensive Ends hatten. Wir haben jetzt drüber gesprochen, wie lange das gedauert hat. Aber das Potenzial war ja da, um noch einiges mehr an Sex zu haben, wenn das Finishing funktioniert hätte. Aber wir haben zu oft irgendwie dann überlegt, was wir machen beim Quarterback. Und ich finde bei Moore, von dem, was ich irgendwo gesehen habe, ist, dass er absolut ja geil ist aufs Finishen und da einfach dann, wenn ich mal dem Quarterback auch wenig Zeit lässt, noch irgendwie einen Move zu machen. Und gerade mit einem Caleb Williams bei den Bears zum Beispiel, da ist es wichtig, dass du da weißt, was du tust, weil der kann natürlich auch einen schnellen Schritt macht.
Da kommst du ja vorhin aber auch auf eins an, nämlich auf die Disziplin. Sondern, ich meine, das ist, ich will jetzt nicht sagen Trifecta, aber ne, das Execute, Discipline und was war das Dritte? Ich komme gerade nicht drauf, aber das, ne, das sind quasi diese Kernsäulen, ne, dass du weißt, du kommst ran, du weißt, wie du ihn zu Boden bringst und du hast den Anstand, es auch wirklich so durchzuziehen. Wenn es dann an der Stelle hat. Das war ja das, was, wo wir noch AG als Defensive Coordinator, wo sie ja auch lange dran gefeilt haben, den Spielern das beizubringen, diszipliniert in der stehen bleiben soll. Das war, glaube ich, in seinem letzten Jahr, wo sie bei Quarterback Plays, also wo sie gelaufen sind und so weiter und so fort. Also da kommt ja auch noch mit hinzu. Aber ich glaube, wir können uns da jetzt noch stundenlang drücken. Der Mo-Pick ist auf jeden Fall wichtig für uns gewesen. Der wird sehr interessant werden anzugucken, wie er sich jetzt in der Saison. Und ich bin der Meinung, es kann für uns so nach oben gehen. Ich bin froh, dass wir ihn gekriegt haben. Ist mir lieber sicher als einer der anderen gewesen. wenn wir irgendwie Hand an Catrick fänden, wäre natürlich auch geil gewesen, aber das wäre auch absolut utopisch gewesen.
Mhm.
Wenn Brad Holmes Moore gepickt hat und den auch und das Team, dann ist er der beste Edge Defender, den wir hätten kriegen können. Und bin ich zufrieden. Und ich freue mich darauf, ihn zu sehen und hoffe, dass er viele Sex oder zumindest viel generieren wird in Kombination mit Aiden.
Ja. Ja, was interessanter war halt, bei Michigan hat er auch als Interior Rusher gespielt. Also von daher denke ich mal, da ist ja auch extrem viel Disziplin gefragt. Und er war ein sehr, sehr emotionaler Teamleader im Lockerroom. Auch das passt sehr gut zu den Lions.
Ich hatte einen Clip noch. 2024 ist der Draft in Detroit, war in Michigan die Meisterschaft gewonnen. War er derjenige, der den Pokal auf die Bühne getragen hat. Mhm. Und das heißt ja dann auch schon relativ viel, dass auch entsprechend hoch im Lockerroom-Ranking.
Ja, definitiv. Jemand, der vielleicht davon berichten könnte, wäre Jimmy Rolder. Der hat lange den Lockerroom mit Moore geteilt. Als drittes, man sagt, okay, er stark in der Run-Defense, die Coverage eher limitiert, mehr so der Downhill-Linebacker, physisch, starker Tackler, also wahrscheinlich eher sofortiger Impact mehr im Special Teams als jetzt auf der Linebacker-Position. Christian, kannst du uns noch ein bisschen was über Rolder
erzählen? Good Football Player. Nee, witzigerweise auch hier jetzt beim Draft die Story gehört, dass er gar nicht daheim war, sondern ich glaube seinem Stiefvater bei irgendeinem Charity-Golf-Turnier geholfen, wo er dann den Anruf bekommt. Was ihn halt auch schon wieder entsprechend auszeichnet als auch hier wieder so ein bisschen dieses Humble und nicht unbedingt so dieser ja von sich selbst total überzeugte Spieler. Er scheint relativ quick zu sein, auch so die Auffassungsgabe als Linebacker. Es ist halt eine hochkomplexe Position, die du da spielst. Von daher auch jemand, der, muss man sehen, ich glaube, wir haben jetzt 6 auf dem Roster, auch wie die Sets dann am Ende sein werden, die wir spielen werden, ob wir halt mehr Nickel oder doch irgendwie so die konservative 3-Linebacker-Geschichte spielen. Aber ich sag mal, ab dem dritten Tag hast du halt auch viele Leute, die dann natürlich für die Special Teams auch wichtig sind. Und da ist natürlich ein Linebacker, der eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt, auch gut. Wir hatten letztes Jahr hier Grant Stewart als den Man mit Hair on Fire. Vielleicht ist so eine Rolle für ihn auch gut denkbar in Special Teams.
Ja. Hat ja eigentlich der klassische Mike-Linebacker, teilweise aber auch auf Sam gespielt. Aber er galt, wie gesagt, als einer der größten oder besten Special Teams Prospects in der Big Ten. Und die Lions legen da halt extrem viel Wert drauf. Und ich glaube, da sehen werden wir ihn auch sehen als einen harten Tackler, einen guten Finisher. Oder Moritz, siehst du für ihn einen direkten Impact auf Linebacker jetzt?
Wenn in Sub-Packages und in sehr, sehr offensichtlichen Run-Plays, wenn wir in irgendeinem wenn wir da zufällig Unterstützung brauchen sollten, die über Jack, Derek und eventuell ein Rodriguez, schwierig, in einer offensiv schwierigen Situation könnte ich mir vorstellen, dass er nur gegebenenfalls gegen ihn run, aber ich glaube nicht, dass wir einen Impact-Starter jetzt direkt mit ihm haben. Wäre cool, wenn es so wäre, aber dann würde man sich die Frage stellen, wo denn überhaupt? Ich glaube, perspektivisch gesehen ist er ein Langzeitprojekt, eine Langzeitanlage, um sich eventuell nochmal so einen Sideline-to-Sideline, in Anführungszeichen Alleskönner, zu holen, wie es ein Alex Anzalone jetzt die letzten Jahre bei uns gewesen ist.
Ja, ich glaube, in die Anzalone-Rolle wird einfach Jack Campbell reingehen.
Ja, also Jackie hier so oder so, aber rein von dem, was Anzalone auf dem Feld gemacht hat,
mhm,
war ja letzten Endes überall unterwegs gewesen. Das ist ja eine der Qualitäten, die ihn jetzt auszeichnet. Er hat halt diese Sideline-to-Sideline-Geschwindigkeit. Er hat ein sehr solides Tackling. Gut, er wird ein Overpursuit, ist ein bisschen der Nachteil bei ihm, aber sagen wir mal dahingestellt. Das liest sich schon so ein bisschen wie der ehemals goldsträhnige Löwe, den wir bei uns im Team hatten. Deshalb glaube ich, ne, also das liest sich halt wie prototypisch wie Anzalone, was Roll da mitbringt. Ich kann mir vorstellen, dass das langfristig eine Idee ist, ihn in so eine ihn spielerisch so zu erziehen, ja, wie es in Anzalone gewesen ist. Aber natürlich den Starter, wie es in Anzalone ist, den kann er natürlich nicht einnehmen, weil den haben wir ja sowieso schon in Jackie.
Mhm.
Deshalb, es geht mir nur quasi um den spielerischen Vergleich. Ich denke, wo es für ihn hingehen könnte, wenn er sich dann entsprechend.
Ja, klar. Klar, muss man dann immer unterscheiden. Jack Campbell war ein First-Round-Pick, Roder jetzt ein Fourth-Round-Pick. Aber es gab schon natürlich auch in der, sag ich mal, kurzen Geschichte auf Linebacker, die sich über die Special Teams in den Special Teams war dann zwischendurch nochmal war dann Stammspieler, kommt jetzt wieder zurück, wird jetzt wahrscheinlich auch wieder Stamm auf Linebacker spielen, wenn wir dann in Base Formation sind, auf Sam. Von daher, warum nicht? Also da gab es, wie gesagt, da gab es doch schon einige. Hier ist jetzt schon wieder meine Namensprobleme, Präsident der NF, also der Player Association. Bitte?
Der
hat auch bei uns NFLPA gespielt. So ein Doppelname.
Antoine Randall L.
Nein. Nee. Das MLR.
Ich weiß, wen du meinst. Er war die ganze Zeit in Special Teams, aber da halt einfach.
Mann, ey.
Boah.
Bis vorletzte Saison. Letzte Saison war er nicht mehr bei uns.
Ja, Leute, ich sag's euch, es ist spät und nach spät kommt blöd.
So, ich finde das jetzt raus. Ich hasse das, wenn das. Nicht. Mann. Verdammt. Okay, ich finde es in der Zeit raus. Wir müssen weitermachen. Deswegen, Christian, geh mal gerne auf den nächsten Pick ein, den wir gemacht haben. Und
hieß Abney den drüber. Zweiten, den Inline-Skate-Champion in seiner Jugend. Ja, auch finde ich wieder so ein faszinierender Spieler, der so ein bisschen in die Fußstapfen von der Amik Robertson treten kann. Sowohl was die Größe angeht, als auch, glaube ich, seine Spielintensität und der auch so ein bisschen diese Dog-Mentalität in sich trägt, aufgrund seiner Größe. Ich glaube, das war einfach auch das, was ihn halt relativ weit fallen lassen. Er ist, ich weiß gar nicht, 5'10 oder so, wenn überhaupt. Dadurch auch ein bisschen grabby, was im College halt doch deutlich mehr toleriert wird als in der NFL. Die Frage ist, wird Outside Corner oder Nickel? Ich glaube, das sind so die interessantesten Sachen. Was wir schon gemeint haben, was irgendwie, glaube ich, ein lustiges Duell im Trainingslager werden wird, wenn er gegen Amon Ra spielt. Das sind dann so zwei, die sich da höchstwahrscheinlich beißen, kratzen, bespucken und sonst was.
Könnte verdammt heiß werden, ja.
Also wird sicherlich eine interessante Sache. Ich denke, es ist der Spieler, bei dem so den größten Value mit dem Pick gemacht, weil er halt auch als Runde 2, Runde 3 Draft-Pick in Runde 5 dann nochmal so jemanden zu bekommen, der möglicherweise, wie gesagt, auch in Frage käme als potenzieller Starter. Wie sie es vor 2 Jahren schon mal angekündigt haben, kann ich mir auch dieses Jahr wieder vorstellen, dass der DB-Room ein Bloodbath wird. Das kann nur gut sein für alle.
Jalen Reeves-Maven. So, nur dass wir das mal schon mal geklärt haben.
Also das ist der Präsident der NFLPA. Ich weiß nicht, was du gegoogelt hast, aber wenn du NFLPA-Präsident eingibst, dann findest du ihn halt instant.
Mhm. Genau.
Weil bei Moritz ist es noch nicht spät genug, weil er ist noch nicht blöd genug.
Nee, irgendwo ist immer halb Bier, ne?
Ich habe erstmal geguckt wegen Linebacker. Ich, ich habe ihn ja als Spieler, nicht als Präsident.
Ja.
Von daher Jalen Reeves-Maven, sehr guter Special-Teamer gewesen und dann irgendwann auch, hat er auch eine Zeit lang bei uns als Linebacker gestartet. Beispiel Keith Abney, Moritz.
Mhm.
Sag mal was.
Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt mit ihm. Ihr wisst ja, ich bin kein allzu großer Freund oder kein allzu großer Fan von unserem jetzigen Cornerback Room. Ich glaube nicht, dass er da großartig viel dran, also dass das Abney da irgendwie einen großen Impact haben. Ich nehme an, wenn er das Feld sieht, dann halt auch. Bin mal gespannt, wie er sich so schlagen wird. Größe, das war ja letztes Jahr so ein bisschen bei uns die Kritik, dass die gegnerischen Teams die Größe von Prange so ein bisschen ausgenutzt haben, indem sie ihm halt primär gegen die großen, schweren Jungs, beziehungsweise ihre großen, schweren dann angesetzt haben, durch Prange durchzulaufen. Dann könnte natürlich so einen großen Nachteil werden. Aber ich nehme mal an, wenn es keine großen Targets sind, dass er dann sich eher gegen die Medium bis Kleinen, gegen die Schnelleren und das wird interessant, sich anzugucken. Großen Impact erwarte ich jetzt noch nicht. Was, vierte Runde? Nee, fünfte Runde. Ne? Wir gucken mal, wo der Fluss bei ihm hinläuft. Auch da es ist jede Menge Möglichkeit, für ihn nach oben aufzusteigen. Also ich habe den Dings hier noch offen. Steht Runde 5, 157, Keith Abney, Cornerback.
Ja, steht da.
Laut Pride of Detroit, die Übersicht.
Die machen
wir hatten ja den zweiten Viertrunde abgegeben und sind dann nur noch in hinten raus, ein bisschen nach vorne gegangen.
Ja, stimmt.
Aber bei ihm nicht, fünfte Runde.
Moritz ja, nicht. Stimmt, genau. Wir sind da hinten. Ist egal. Moritz hat, wenn Moritz recht hat, ist das grundsätzlich egal. Nee, Quatsch. Gut, dass du es gesagt hast. Auf der anderen Seite, ja, also ich denke, wenn ich mir so die Sachen anschaue bei mir aus dem College, da siehst du halt super aggressiv. Und da habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, im College geht da vielleicht als Cornerback noch ein bisschen was durch. In der NFL sind sie mittlerweile so picky. Ich sehe da schon so einige, wenn er spielt, so die ein oder andere PI-Flag einfach fliegen. Komme ich einfach nicht drum rum. Auf der anderen Seite finde ich das natürlich geil, dass er wirklich so sehr, sehr physisch, mag ich einfach. So im besten Fall ist das Timing dann da und er wird da was machen. Interessant bei ihm war halt, in der Highschool hat er Wide Receiver gespielt. Also auch da nochmal so ein bisschen im Laufe der Zeit eine Position.
Aber das ist nicht unüblich.
Ja, nee, klar.
Regel werden Wide Receiver zu Cornerbacks umgeschult, wenn sie den Ball nicht richtig fangen können.
Kommen wir mal zu dem nächsten. Das ist nämlich Kendrick Law, Wide Receiver. Der hat in der Highschool Also genau andersrum.
Ja, was heißt genau andersrum? Ist ja nicht, nicht Cornerback, ne?
Boah, ja.
Aber Kendrick Law, cooler Spieler. Ich bin mal gespannt, wie er bei uns impactet. Wir hatten es ja vorhin schon bei der Einleitung, oder ich habe es bei der Einleitung erwähnt. Prototypischer Vergleich wäre, denke ich, mit Carly Freeman von der Position und vom Spielstil her zu vergleichen. Aber ich denke, mit wesentlich mehr Augenmerk darauf, dass er im Special Team eingesetzt wird. Ich meine, war bei Khalif jetzt im letzten Jahr auch mehr der Hauptfokus gewesen. Und da wird, denke ich, ein großer Upside bei eben Punt-Return, Kick-Return sein. Und gegebenenfalls hier und da bei gewissen, in gewissen Situationen vielleicht mal als Wide Receiver. Aber auch da sehe ich eher weniger die Chance, dass wir ihn oft als Wide Receiver tatsächlich sehen werden.
Ja, ich denke auch, das ist natürlich der Khalif-Ersatz für uns. Speed ist da. Hot Area Quickness ist da. Dieser typische Yak Receiver. Ich bin mal gespannt. Also ich mag es sehr, dass man gesagt hat, und zeigt auch, wie wichtig Kalif eigentlich für die Lions war, dass er sagt, Moment, wir brauchen da einen, der das kann. Und notfalls war ja auch, und das denke ich ja auch, Kalif immer der Amon-Ra St. Brown Ersatz, wenn er verletzt war. Also wenn Amon-Ra noch nicht auf dem Feld steht, hat man da viel mit Leaf gespielt. Du hast natürlich mit Tesla diesen großen Slot-Receiver, den du spielen kannst, aber es gibt dir auf jeden Fall wieder so ein bisschen mehr Variabilität auf der Position. Und Christian, was erwartest du dir von ihm?
Es war ein Draft-Pick für Dave Phipp. Der kriegt auch immer ein, zwei Leute pro Draft, mit denen er dann was anstellt. Teilweise als Punt beziehungsweise Kick-Returner kam er her. Arizona? Nee, ich weiß jetzt gar nicht.
Alabama und Kentucky.
Alabama war er und genau, Kentucky war er jetzt. Was ihm fehlt, ist diese Shiftiness. Also er ist wohl ein relativ gerader, straighter Runner, aber nicht so einer, der ja das mitbringt, was Kalif logischerweise sich über Jahre antrainiert hat, respektive er hat in Kentucky, er war mehr so der Gadget-Player, also Endarounds und so weiter, die er laufen konnte. Aber Kentucky hat wohl eine relativ einfache Offense gespielt und er müsste wohl noch lernen, Routen zu laufen. Also sein Route-Tree ist wohl sehr, sehr, sehr limitiert bisher. Wie gesagt, das, was ich zu ihm in diversen Podcasts oder zumindest mal in dem einen oder anderen gehört. Von daher für mich eher halt der reine Special-Teams-Spieler. Vielleicht, wie gesagt, mal auf dem Platz, wenn so ein End-Around gespielt wird, aber die hat er in den letzten Jahren eigentlich eher J-Mo gespielt, einfach über seine Geschwindigkeit, die er da ausspielen konnte. Und von daher erwarte ich mir da jetzt nicht so viel. Ich war auch überrascht, dass er einen Wide Receiver hat, aber dann umgekehrt sicherlich auch Konsequenzen, dass er mit dem, was Lovett gezeigt hat, den wir letztes Jahr gedraftet haben, ich glaube sechste Runde oder so, jetzt auch nicht so sonderlich überzeugt waren, dass er irgendwie diese Rolle vielleicht auch ein bisschen um die Konkurrenz, wenn wir noch Greg Dortch in der Free Agency, für mich eigentlich eher so der prototypische ja, Punt-Kick-Returner sein wird, weil das halt auch schon in Arizona gespielt. Da halt einfach auch mehr diese, wie gesagt, so ausweichen, Shiftiness mit, muss man sehen, aber konkurrenzbelebtes Geschäft. Wollte man da sicherlich auch einfach ein bisschen den Druck in dem Raum erhöhen.
Ja. Ich merke, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Moritz ist hier schon schwer am Gähnen.
Ja, sorry.
Nächste Mal muten, ja. Bitte. Ne, gib eine erste Abmahnung jetzt hier an dich, Moritz. Kommen wir. Jetzt wollte ich eine Überleitung. Also, Christian, genau das. Ich finde, das sieht man oft im Draft. Auf einmal im Jahr später oder so werden auf einmal ähnliche Spieler gedraftet oder Positionen, wo man denkt, okay, warum ist das so? Sieht man vielleicht in anderen das nicht? Wenn wir das unserem Pick Nummer 6 gucken, jetzt hier bei Skylar Gil-Howard von Texas Tech, Defensive Line oder Defensive Tackle. Ich, als mir das angeguckt habe, muss ich direkt an Mekhi Wingo denken, so ähnlich von dem Ganzen her. Und ist es vielleicht dort auch, dass man sagt, ja, bei Wingo hätten wir uns irgendwie vielleicht da auch ein bisschen mehr erhofft. Probieren wir es halt dann einfach mit dem nächsten Typ so in der Richtung und machst du vielleicht in Runde 6, kannst du nicht mehr ganz so viel verkehrt
machen. Ja, ich meine, Runde 6, wovon reden wir? Low Risk, Eventual High Reward oder halt Low Reward. Ich weiß nicht, 6 Runden Pick, 7 Runden Pick, da sind wir halt schon an der Außenseite der Spange, der Spieler in einem Draft, wo es von vornherein hieß, dass die Qualität der Spieler eh nicht so groß ist. Ganz ehrlich, ohne dass ich jetzt Gil Howard auf die Füße treten will, aber er wird halt erstmal ein Death Piece sein und der wird sich seinen Platz auf dem Roster auf jeden Fall hart erkämpfen müssen. Ne? Also ich meine, dass dieselbe Aussage kann und sollte man auch über Kendrick Law und auch gegebenenfalls über Keith Abney bringen. Aber in der 6., 7. Runde, also wird ja auch gleich für Tyree West der Fall sein, ist ein harter Kampf. Je höher die Runde, desto härter der Kampf, um einen Platz zu kriegen. Und so mehr musst du dich beweisen.
Ja, auch da, glaube ich, wieder haben sie jemanden gedraftet, der dieser Character-Guy ist. Er hat mal seine Karriere auf Linebacker angefangen, hat sich dann ins Draft-Portal von keinem genommen. Ich glaube, in der 2. Runde oder keine Ahnung, wie das funktioniert im College. Weil er hat dann irgendwie bei Graduierung, das auch ist, einen Pick noch bekommen, hat die ganze Zeit noch als FedEx-Fahrer gearbeitet und sein Trainer dann hat ihm irgendwann mal gesagt, wie wär's denn, wenn du 50 Pfund draufpackst und wir dich irgendwie in die Defensive Line packst. Er ist mit 6'2 und 280 Pfund da auch eher halt am unteren Rande der Defensive Tackle Maße zu finden. Und wie du auch sagtest, mit Wingo vergleichbar, der auch als undersized Defensive Tackle aus Louisiana,
ja,
hatte LSU. Da die Nummer 18 bei LSU. Ja, die 18 kriegen nur spezielle Spieler, muss da irgendeine spezielle Story hinten dran sein. Und ich hatte witzigerweise bei Blue Sky gesehen, dass Eric Schlitt dazu was geschrieben hatte und hatte ihm dann dazu geantwortet, mit Wingo los ist und warum der letztes Jahr kaum Snaps gespielt hat und warum sie eigentlich jetzt genau wieder denselben Body-Type draften für dieselbe Position. Er meint halt auch, naja, scheinbar hat Wingo halt nicht das im Trainingslager gezeigt und was sie sich von ihm erwartet haben. Mhm. Und, auch da wieder Konkurrenz wird das Geschäft beleben. Muss man halt einfach mal sehen. Er ist halt, wie gesagt...
Sehr cool, weil das mein Eindruck eigentlich bestätigt, weil das muss ich jetzt nicht bekommen, aber sehr cool, ja. Ja.
Also ist halt, wie gesagt, so vom Body-Type her eher untypisch. Ich fand auch in seinen Highlight-Tapes, hat glaube ich dreimal, was sie da zumindest gezeigt haben, wo er irgendwie Bälle gepickt hat und sie in die Endzone zurückgelaufen hat. Also er ist da auch relativ flott unterwegs für den Defensive Tackle. Ja. Aber sicherlich auch mit dem Linebacker-Hintergrund als ehemaliger Linebacker da halt auch ein bisschen anderen Blick aufs Spiel zu haben, als wenn du halt immer nur irgendwo vorne in der Line spielst oder schon immer gespielt hast. Von daher, ja, interessanter Pick und wie Moritz auch sagt, in der 6. Runde, da machst du nichts falsch. Du hast das niedrige Risiko und im besten Fall halt einen hohen Gewinn.
Der schlimmste Fall ist, wir haben einen 6-Runden-Pick ausgegeben, der sich nicht lohnt. Im besten Fall haben wir einen Aaron Donald getraftet. Das ist die Spanne, die wir jetzt hier im 6. haben.
Absolut. Okay. Und wenn wir uns dann dem letzten Pick der Lions, Tyree West, ebenfalls Defensive Line, anschauen, der so ein bisschen dann das Gegenteil ist, nämlich eher der große, bullige Runstopper. Da habe ich dann gedacht, okay, das ist quasi unsere Antwort auf den Abgang von Roy Lopez. Dass man das da nochmal so ein bisschen probiert. Ja, einfach ein Typ mit einem starken Anchor, ein richtiger Powerspieler. Und ja, wie gesagt, der primäre Run-Defender für Early Downs. Ziemlich eine klare Rolle, die er da irgendwo einnehmen wird, als Rotationsspieler höchstwahrscheinlich gegen den bei sag ich mal, klaren Running-Situationen. 7. Runde, wenn ich das nur jetzt, bevor ich nochmal irgendeinen Mist.
Ja, ist gut.
Gut, danke dir. Ist man da, war so ein bisschen, für mich ein bisschen verwunderlich mit dem Double Down, weil ich dachte, wir holen uns vielleicht noch einen Running Back, noch einmal so ein bisschen junge, frische Beine für den Raum. Das geht eigentlich immer in den letzten Runden so. Aber dann eher so den Roy Lopez-Ersatz, meines Erachtens nach. Aber ja, ich bin da ganz, ganz froh drum mit Aleem McNeil. und mit Tyreek Williams beziehungsweise Levi und so Rike, der ja jetzt auf dem Depth Chart erster mit Aleem McNeil als erstes genannt wird, wobei ich eigentlich Tyreek und Aleem so an den Defensive Tackles das ist für mich klar gesetzt, aber es ist schön, wenn man dort auch rotieren kann. Also ich glaube, nicht nur auf den Edges, sondern auch in der Mitte.
Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, 2,78, eher so ein bisschen von der leichteren Sorte, hatten sie auch, glaube ich, gesagt, ob jetzt irgendwie 3-Tech, 4-Eye, 5-Tech, also er wird auch möglicherweise jemand sein, der halt von weiter außen oder wenn sie vielleicht in Five-Man-Front dann irgendwo mit reinkommt. Also von da ähnlicher Typ wie Skylar Howard vorher auch in meinen Augen. Und auch da, ja, man erhöht den Druck im Raum für die Defensive Tackles und wer sich am Ende durchsetzt, kriegt halt auch den Roster-Spot. Und es ist ja auch gut, sag ich mal so, vielleicht nicht ganz so große, dicke, schwere Jungs, sondern so ein bisschen leichtere die Defensive Tackles, die dann natürlich auch in den Special Teams irgendwo spielen und blocken können, die trotzdem aber halt auch noch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen, weil bei den Punt- und Kick-Returns sind ja doch immer relativ große Strecken zu überwinden und da macht es dann schon Sinn, jemanden zu haben, der da auch vielleicht ein bisschen schneller unterwegs ist.
Absolut. Moritz, wird wahrscheinlich super spannend, wer sich durchsetzt. Jetzt haben die Lions ja so ein bisschen anderen Ansatz als die Jahre zuvor. Der Rookie-Minicamp gestrichen, Joint Practices gestrichen. Also man hat die Off-Season von der Intensität her schon so ein bisschen ich denke aber auch, dass das damit zu tun hat, einfach, dass man sagt, okay, wir hatten so viel Verletzungspech, wir probieren es einfach mal mit einem anderen, leichteren Programm. Heißt natürlich für die Jungs, über die wir jetzt gesprochen haben, weniger Möglichkeiten, sich zu zeigen, weniger Möglichkeiten zu glänzen. Und da kommt es dann auf die Mandatory Camps an. Was meinst du?
Ja, schwierig. Also der Gedanke, wie ich das gelesen habe mit der Absage vom Rookie Camp, war tatsächlich der, versuchen sie Verletzungen vorzubeugen. Ist halt letztlich die Frage, ob das wirklich zuträglich ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen wissenschaftlichen Hintergrund für sowas gibt. Deshalb kann ich mich nicht aus dem Fenster raussehen, aber ja, du hast recht. Schneidet natürlich so ein bisschen die Möglichkeit gerade für die Rookies ab, sich so ein bisschen zu beweisen. Macht den Kampf ein bisschen härter. Zeigt mir halt aber auch, dass mein Bauchgefühl mit unseren letzten 3 Picks sich schon so ein kleines bisschen bewahrheitet, dass die tatsächlich erstmal nur Depth und Camp Buddies sind. Und alles andere wird sich dann langsam entscheiden müssen. Das ist ein bisschen grausam, ist ein bisschen unfair gegenüber den Rookies, aber so ist leider die NFL.
Ja. Ja, also die Lions sind die einzigen von den NFL-Teams, die kein Rookie-Camp abhalten. Wobei das Rookie-Camp wohl scheinbar auch sowieso immer so ein bisschen mehr auf sehr viel Pauken ist von entsprechend Playbooks etc. Aber sie glauben wohl, dass sie das irgendwo besser machen können. Keine Joint Practices finde ich tatsächlich auch ganz gut. Weil da, klar, wird die Intensität hochgeschraubt, aber ich weiß nicht, in den Saisons, die Lions haben das viel gemacht. Die Lions trainieren super intensiv. Also das kriegen sie auch alleine hin, glaube ich. Aber so am Anfang der Saison kamen mir manche Gegner irgendwie so ein bisschen spritziger vor. Meines Erachtens nach ist es vielleicht auch dieses Mal ein ganz guter Ansatz. Und das darf man, glaube ich, meines Erachtens nach auch nicht außer Acht lassen. Die Coaches haben ein bisschen mehr Zeit, sich auf gewisse Dinge zu konzentrieren. und zurechtzulegen, anstatt da auf irgendwelche Trills etc. auf dem Platz. Glaube ich, auch da hat man noch mal ein bisschen mehr Zeit.
Ja, wobei, ne, die Minicams, die kannst du ja aber schon verwenden, um zu gucken, hey, wie funktioniert denn jetzt X, Y, Z? Ich meine, das ist nicht der Regelsatz. Da jetzt nicht ihr Playbook auspacken und direkt alles durchziehen, sondern da werden ja eigentlich Basics drin. Tackling, die Standardformationen und vor allem die Einheitlichkeit in den Lines. Theoretisieren kann man alles, es muss auch praktisch ausführen. Deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt so ein großer Vorteil ist. Es ist vielleicht mental für die ganz interessant. Ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig einzuschätzen, wie sich das auf die Physis auswirkt. Aber ich sag mal so, damals in seinem ersten Jahr auch das die Minicamps haben sie damals abgehalten, aber der hat vergessen, sich irgendwie zu den, oder hat irgendwie nicht die Möglichkeit wahrgenommen, sich zu den Joint Practices und wie er das dann gemerkt hat oder wie das die Organisation gemerkt hat, war es zu spät, sich mit irgendwie den anderen Teams zu. Also hatten die so selber Miniatur-Camps doch abgehalten und einfach nur gegeneinander gespielt. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Jetzt haben sie es im Kompletten abgehalten. Gucken wir mal, wie sich das Ganze rauszieht. Wichtig ist, dass die Spieler ihren Rost loswerden. Die werden sie in den Minicamps nicht. Das kommt sich erst durch die Preseason-Workouts, die sie ja dann Juli oder wann sie genau beginnen, Ende Juli.
Ich meine, bei den Joint Practices letzten Jahr noch immer, also gut, jetzt letztes Jahr nicht, aber die Jahre davor, wo es dann da teilweise auch übelst gerappelt hat. Jetzt gerade in New York und so weiter, wo man dann halt auch denkt, klar, der Adrenalin-Level ist hoch und die Möglichkeiten, sich da zu beweisen und dann auch mal andere Leute vor sich zu haben und so weiter, ist dann natürlich auch gut, so ein bisschen als Konkurrenz, aber lässt bei dem einen oder anderen vielleicht auch mal noch so ein bisschen das Blut hochkochen. Und ich glaube, Kansas City oder so, die machen schon längere Zeit keine Minicamps mehr, und es wird höchstwahrscheinlich auch dazu führen, dass wir in den drei Preseason-Spielen einfach auch mehr unsere Starter sehen werden, weil ich glaube, auch das, was ihr eben schon gesagt hattet, war halt im ersten Spiel jetzt gerade gegen Green Bay, hat es doch alles noch so ein bisschen als sind einige der Starter noch nicht auf dem Level, auf dem sie sein sollen, und das kriegst dann halt über die drei Preseason-Games doch. Klar ist immer ein bisschen Verletzungsrisiko mit dabei, in anderen Mannschaften aber auch so. Und ich denke, du kannst da einfach die Starter auch besser dann einspielen, als das jetzt irgendwie in den Joint Practices.
Bevor wir jetzt den Deckel drehen, haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr über den Draft sagt? Der Rekord von Detroit ist geknackt. Über 800.000 waren es jetzt in Pittsburgh. Sonst noch irgendwas?
Das war aber nur über alle drei Tage hinweg. Ich glaube, die Hauptveranstaltungsbesucher halten die Lions immer noch den Rekord, oder? Also für den allerersten Tag.
In Pittsburgh war am ersten Tag waren 400.000 oder so da. Also da waren irgendwie noch einige mehr da, als es in Detroit war.
Ich meine, irgendwas gelesen zu haben, dass das Detroit trotzdem einen der Rekorde noch hält, aber Wumpe. Ist nur der Draft.
Keine Ahnung, wir haben noch eine ganze Menge an UDFAs aufs Roster geholt, unter anderem auch noch einen dritten Quarterback.
Ja, das würde ich gerne in einer neuen Folge dann. Jetzt schon eine Stunde, da brauchen wir auch wieder recht lange für, glaube ich. Deswegen lass uns das gerne
Wir haben uns jetzt fast 90 Minuten lang angehört, wie ich nur recht habe.
Ja. Deswegen,
ich habe noch nichts dazu gefunden, aber ich werde das gleich nochmal recherchieren.
Machen wir gerne die nächste Folge dann ohne Moritz.
Halt mal jetzt das Haar.
Keiner mag solche Besserwisser. Moritz, keiner mag das. Genau. Nee, dann würde ich sagen, jetzt sehe ich gerade, was du im Chat geschrieben hast. Okay. Werden wir hier jetzt nicht laut sagen. Leute, es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielleicht wieder, ja, aber ihr habt noch keine Draft Grades vergeben. Ganz ehrlich, mache ich nicht. Machen wir hier auch nicht. Draft Grades sind Schall und Rauch im Endeffekt. Wir haben am Anfang gesagt, sind wir zufrieden damit oder nicht. Wir sind ganz zufrieden mit dem Draft. Ja, keine Ahnung. Ich finde Draft Grades wirklich...
Nein, er ist verstummt.
Oh,
Saarland wurde abgekoppelt.
Ich bin noch da. Hier bin ich. Egal. Also, es gibt keine Draft Grades.
Also hast du kein ominöses Paket aufgemacht.
Vielen, vielen Dank. Jetzt habt ihr mir da reingeredet. Diese Abmoderation ist völlig in die Hose gegangen. Ich mache sie jetzt aber nicht neu. Also, Leute, euch wohl. Vielen Dank. Viel Spaß mit unseren Spielern. Go Lions.
Go Lions.